Stilgar bahnte sich einen Weg durch seine Leute, überprüfte den exakten Sitz von Pauls Haken und warf schließlich einen kurzen Blick in dessen lächelndes Gesicht.
»Du hast es geschafft, was?«
fragte er mit lauter Stimme, um sich durch das Zischen hindurch verständlich zu machen.
»Das glaubst du doch, oder? Und ich sage dir, dass du ziemlich schlampige Arbeit geleistet hast. In unserem Stamm sind einige Zwölfjährige, die das besser machen. Zu deiner Linken, wo du gewartet hast, lag Trommelsand. Wenn der Wurm in die Richtung abgebogen wäre, hättest du keine Möglichkeit zu einem Rückzug gehabt.«
Das Lächeln wich aus Pauls Gesicht.
»Ich habe den Trommelsand gesehen. Und warum hast du dann nicht einem von uns etwas signalisiert, damit er eine Gegenposition einnehmen konnte?«
Paul schluckte und blickte in die Richtung, in der sie sich jetzt bewegten.
»Vielleicht findest du es schlecht von mir, wenn ich das jetzt sage,« fügte Stilgar hinzu. »Aber es ist meine Pflicht. Ich musste abwägen zwischen dir und dem Trupp. Wenn du in diesen Trommelsand geraten wärst, hätte sich der Bringer dir zugewandt.«
Unter einem leichten Schleier der Verärgerung erkannte Paul, dass Stilgar die Wahrheit sprach. Es dauerte dennoch beinahe eine ganze Minute, bis er sich wieder so weit in der Gewalt hatte, dass er sagen konnte,
»Es tut mir leid. Ich entschuldige mich. Es soll nicht wieder vorkommen.« »In einer gefährlichen Situation solltest du dich immer auf einen anderen verlassen können. Jemand sollte immer zur Stelle sein, der den Wurm übernehmen kann, wenn du es selbst nicht schaffst,« sagte Stilgar. »Denke stets daran, dass wir zusammenarbeiten. Nur so sind wir sicher. Wir arbeiten zusammen, hä?«
Er klopfte Paul auf die Schulter.
»Wir arbeiten zusammen,« bestätigte Paul. »Und jetzt,« sagte Stilgar rasselnd, »zeige mir, wie du einen Bringer steuerst. Auf welcher Seite sind wir?«
Paul blickte auf die raue Oberfläche hinunter und registrierte den Charakter und das Format der Schuppen. Die Art, in der sie zu seiner Rechten größer wurden und kleiner zu seiner Linken. Jeder Wurm, wusste er, pflegte sich mit einer Seite öfter nach oben zu drehen als mit der anderen. Wenn er älter wurde, konnte man seine Oberseite anhand einiger charakteristischer Merkmale erkennen. Die Schuppen der Unterseite wurden größer, schwerer und weicher. Die der Oberseite konnte man schon allein an der Größe erkennen. Paul bewegte sich nach links und gab den Seitensteuerleuten die Anweisung, hinter ihm ihre Plätze einzunehmen und den Wurm auf einem geraden Kurs zu halten.
»Ach, hallo!«
Paul stieß den traditionellen Schrei aus. Die linke Hand bereitstehenden Steuerleute öffneten auf ihrer Seite ein Ringsegment. Der Wurm beschrieb einen majestätischen Kreis, um das Innere seines Körpers vor dem Sand zu bewahren. Als der Kreis beinahe geschlossen war und das Tier sich nach Süden zubewegte, schrie Paul,
»Geirat!«
Die Steuerleute zogen ihre Haken zurück und der Wurm glitt geradeaus weiter. Stilgar sagte,
»Sehr gut, Paul Muad'Dib. Wenn du fleißig übst, kann aus dir eines Tages noch mal ein Sandreiter werden.«
Paul runzelte die Stirn und dachte, »Habe ich denn immer noch nicht bestanden?« Von hinten erklang lautes Gelächter. Die Männer begannen zu singen und riefen laut seinen Namen dem Himmel entgegen.
»Muad'Dib! Muad'Dib! Muad'Dib! Muad'Dib!«
Und fern am Ende des Wurmes hörte Paul die Schläge der Antreiber, die sich mit den Segmenten der Schwanzspitze beschäftigten. Der Wurm begann schneller zu werden. Die Roben der Männer flatterten im Wind. Das schabende Geräusch, das ein Fortbewegungsmittel auf dem Boden erzeugte, steigerte sich. Paul schaute auf die Männer des Trupps zurück und stellte fest, dass sich auch Chani unter ihnen befand. Während er Stilgar ansprach, blieb sein Blick auf ihr haften.
»Dann bin ich also doch ein Sandreiter, Still?« »Hai Yom! Seit dem heutigen Tage bist du ein Sandreiter!«
»Und ich kann damit unser Ziel bestimmen?«
»Das ist der Brauch.
Und ich bin jetzt ein Fremen, geboren am heutigen Tage in der Habanya-Erg. Vor diesem Tage habe ich nicht gelebt. Ich war ein Kind, bis zum heutigen Tage.«
»Also ein Kind nun gerade nicht«,
sagte Stilgar und fummelte an der Kapuze herum, mit der der Wind spielte.
»Ich befand mich in einer Flasche und wurde durch einen Korken von der Außenwelt ferngehalten. Und jetzt hat man diesen Korken herausgezogen. Es gibt keinen Korken.
Ich möchte nach Süden gehen, Stilgar. 20 Klopfer. Ich möchte das Land sehen, das wir machen. Das Land, das ich bisher nur durch die Augen anderer sehen konnte.
Und ich will meinen Sohn und meine Familie sehen, fügte er in Gedanken hinzu. Ich brauche Zeit, um die Zukunft zu erkennen, die in meinem Bewusstsein bereits Vergangenheit ist. Die Unruhen werden auf uns zukommen. Und wenn ich nicht dort bin, wo ich ihnen begegnen kann, wird die Lage meiner Kontrolle entgleiten. Stilgar sah ihn mit einem undurchdringlichen Blick an. Paul lenkte seine eigene Aufmerksamkeit auf Chani und sah, dass seine Worte nicht nur die Männer, sondern auch sie ergriffen hatten.
»Die Männer sind wild darauf, mit dir einen Überfall auf die Harkonnensenken zu machen«, sagte Stilgar plötzlich. »Und das ist nur eine Klopferlänge entfernt.«
»Die Fedaiken haben mit mir zusammen gekämpft«, sagte Paul. »Und sie werden auch weiterhin mit mir kämpfen, so lange, bis auch der letzte Harkonnen aufgehört hat, die Luft von Arrakis zu atmen.«
Während sich der Wurm weiter bewegte, musterte Stilgar Paul. Und Paul erkannte, dass der Mann diesen Augenblick bereits vorausgesehen hatte. Er hatte die Berichte, dass die jungen Frauen ungeduldig werden, ebenfalls gehört, dachte Paul.
»Bestehst du auf einer Versammlung der Führer?« fragte Stilgar. Die Augen der jungen Männer des Trupps wandten sich ihnen zu. Sie schwiegen, während sie sich fortbewegten, aber sie hörten ihren Worten zu. Paul sah die Anzeichen der Unruhe in Chanis Blick. Sie schaute auf Stilgar, der ihr Onkel war, zu Paul Muad'Dib, ihrem Gefährten.
»Du kannst nicht erraten, was ich möchte«, sagte Paul. Und er dachte, »ich kann jetzt nicht mehr zurück. Ich muss die Kontrolle über diese Leute behalten.«
»Am heutigen Tage«, sagte Stilgar mit kalter Formalität in der Stimme, »bist du der Mudir. Wie wirst du diese Macht einsetzen?«
»Wir brauchen Zeit, um uns zu entspannen, und Zeit zu kühler Reflexion«, dachte Paul.
»Wir werden nach Süden gehen«, sagte er. »Selbst dann, wenn ich, sobald der Tag zu Ende geht, sage, dass wir nach Norden zurückkehren?«
»Wir werden nach Süden gehen«, wiederholte Paul.
Ein Zeichen unendlicher Würde schien Stilgar zu umgeben, als er seine Robe enger um die Schultern zog.
»Dort wird eine Versammlung stattfinden«, sagte er. »Ich werde die anderen benachrichtigen lassen.«
»Er denkt, dass ich ihn herausfordern will«, dachte Paul. »Und er weiß, dass er sich nicht gegen mich behaupten kann.« Er blickte nach Süden, fühlte, wie der Wind über seine Wangen strich, und dachte über die Notwendigkeiten nach, die seine Entscheidungen beeinflussten. »Niemand kann sich das vorstellen«, dachte er. Nichts würde ihn von seinem Weg abbringen können. Er musste auf der Zentrallinie des Zeitsturms bleiben, der sich in der Zukunft vor ihm ausbreitete. Irgendwo dort in der Ferne würde es eine Möglichkeit geben, den Knoten zu durchschlagen. Aber er musste auf der Linie bleiben, bis der günstige Augenblick sich ankündigte. »Ich werde ihn nicht herausfordern, wenn es einen anderen Weg gibt«, dachte er. »Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, den Dschihad zu vermeiden.«